Und wir haben dort 10 Tage lang Offroad gemacht. Das heißt, wir sind die Grenzkammstraße, die Ligurische, sind wir gefahren. Das ist halt geil. Und dann stehst du da oben mit deinem Mofa. Also das war tatsächlich noch mit dem Mofa. Ja, und dann kommen die Jungs mit ihren Enduros da hochgeschossen. Und du siehst in ihren Augen, dass man ihnen diesen Tag gerade kaputt gemacht hat. Es war halt auch wirklich geil. Ich bin ja über Tijuana nach Mexiko eingereist. Ja, aber dann zweiter Morgen, als ich das Zelt eingepackt habe, hatte ich wohl unter meinem Zelt einen Skorpion, den ich quasi beim Einrollen vom Zelt schön in die Hand genommen habe, schön in die Hand gestochen hat. Es war recht unangenehm. Am nächsten Tag bin ich morgens vom Hund gebissen worden, als ich da über diesen Holper-Feldweg gefahren bin. Am dritten Tag Biene in den Helm geflogen und in die Schläfe gestochen. Also bist du halt natürlich der Natur so viel ausgesetzt. Du hast keine Zeit, einsam zu sein.
Moin, grüß Gott und hallo, liebe Land Rover-Fans, Langzeitreisende und Abenteurerinnen. Ich begrüße euch zur 35. Folge von Lenny und Leute. Heute kommen speziell noch die Offroader auf ihre Kosten, die gerne auch mal mit ihrem Zweirad unterwegs sind. Ich bin der Rainer Schuler, alias die Landrade. Ja, aktuell sind wir drei, also meine Frau Petra, unsere Ranja und ich in Schweden unterwegs. Die Nachbearbeitung der neuen Folge hier findet heute an einem See irgendwo in der Pippi-Langstrumpf-Region statt, also bei Wimmerby. Ich hoffe, dass die dunklen Wolken da hinten vorüberziehen und ich hier bei angenehmen, so 23 Grad schätze ich mal, weiterhin die Sonne mit einer leichten Brise genießen kann. Ja, wir sind vor circa 10 Tagen noch in Kopenhagen gestanden, genau, wo wir zufällig meinen Gast aus Folge 16, den Hauke Dressler, den berühmten Fotografen, getroffen habe und mit ihm dort ein paar schöne Stunden verbringen durften. Ja, so klein ist die Welt, aber naja, wem sage ich das, ihr vielen Globetrotter da draußen. Und danach ging es über die gigantische Öresundbrücke rüber nach Schweden weiter, wo wir gerade so im Zickzackkurs rauf nach Stockholm unterwegs sind. Unser Kilometerzähler zählt mittlerweile ca. 31.000 Kilometer an. Seit wir Ende September letzten Jahres in unser Sabbatjahr gestartet sind. Also haben wir 31.000 Kilometer in einem absoluten Luxusgefährt verbracht, verglichen mit dem, was mein heutiger Gast für die gleiche Strecke unterm Arsch hatte. Denn heute ist Olli Huber bei mir am Laberfeuer, der mit über 40 seine Lust am Mofa-Fahren wieder entdeckt hat. Und das wurde ihm dann zur Passion. Das Moped als Produzent von Glückshormonen bei untermotorisierten Idioten hat Olli dazu gebracht, sich auch eine einjährige Auszeit zu organisieren. Und er hat dann tatsächlich die bereits oben genannte Distanz auf dem amerikanischen Kontinent unter seine zwei schmalen Räder genommen und somit hat er heute einiges Interessantes zu erzählen. Warum man ein ständiges Grinsen beim Mopedfahren im Gesicht hat, wie man auf einem ca. 2.500 Meter hohen Alpenpass den Enduro und den 4x4-Fahrern glatt die Schau stehlen kann und dass man leider mit ca. 2 PS einem angreifenden großen Wachhund nicht wirklich entfliehen kann. Das wird durch Olli, der legendäre und selbsternannte Undermotorized Idiot, gleich selbst erzählen. Also Leute, genießt die Neuentdeckung der Langsamkeit, macht es euch bitte am Laberfeuer bequem und lauscht dem Campfire Talk to go. Ich wünsche euch allen da draußen, die gerne mal auf 2, 4, 6 oder noch mehr Rädern auf Reisen sind, viel Spaß dabei.
Guten Tag, liebe Freundinnen und Freunde von Lagerfeuergespräch. Ich bin's wieder, euer Rainer Schuler aus Calw. Ich begrüße heute einen Gast, der nicht direkt was mit Land Rover zu tun hat, aber das Fernreisen liebt. Und ich begrüße Olli Huber aus Aachen. Hallo Olli.
Moin, servus.
Ja, auch Olli und ich haben uns wie so oft übers Internet kennengelernt. Ich folge Olli schon ziemlich lange. Er ist ein echter Freak und darüber wird er uns heute erzählen. Und wie immer würde ich dann auch anfangen, also es ging um eine große Reise, also das kann ich ja schon mal vorweg sagen, es ging um eine riesige Reise für meine Begriffe, die er getätigt hat und seit ein paar Monaten wieder in Deutschland ist, auch im Schwarzwald. Und somit würde ich aber gerne damit anfangen, Olli, wo bist du denn aufgewachsen? Was hast du denn so als erstes Mal gemacht, gedacht, eine Ausbildung, wie auch immer? Fangen wir da mal mit heute an. Boah,
was habe ich gemacht, gedacht? Das ist gut. Ich weiß es nicht. Ordentlich in die Windeln gemacht. Das habe ich tatsächlich in Mexiko gemacht. Ich bin in Mexiko-Stadt geboren. Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater Kubaner, aber in Mexiko aufgewachsen. Also eine ganz, ganz wirre Konstellation. Und ich bin mit 4 Jahren zurück nach Deutschland mit meiner Mom. Meine Eltern haben sich getrennt. Und dann im beschaulichen Schwarzwald aufgewachsen, in Bad Ribolzau.
Ah, okay.
Ganz, ganz kleines Nest.
Ja, ja,
so, man weiß nicht, was es ist. Ist es badisch oder schwäbisch?
Es aber, gehört, aber Urschwarzwald, das ist wirklich totaler Schwarzwald, oder?
Ist es so, ja. Ja, böse sagen könnte man hinterstes Loch, aber es ist wirklich auch, aber es hat eine der unglaublich schönsten Motorradstraßen.
Ja, genau.
Ja, das so, dann ein paar Mal hin und her gezogen über Freudenstadt und dann irgendwann ins Badische runter und jetzt hier unten seit guten 26, 27 Jahren hier unten.
In Aachen.
In Aachen, um Aachen, um Aachen okay. rum.
So. Okay. Da dann auch deine Ausbildung genau. gemacht?
Jo, ich hab Zimmermann damals noch gelernt. Und habe mir dadurch ein bisschen das Kreuz kaputt gemacht. Hatte auch ein... Darf ich Schimpfwörter benutzen?
Alles, Olli. Feel free, wie man in Griechenland zu sagen
kann. Ich hatte einen Chef, der war ein Arschloch. Das hat dem nicht gepasst mit meinen bunten Haaren. Ich musste meine Mütze aufziehen. Auf manche Baustellen durfte ich gar nicht. Er hat es nicht verstanden, aber egal. Dann irgendwann auf jeden Fall Kreuz kaputt gemacht durch Zimmermann und dann weitergemacht auf Maschinensystembau.
Okay.
Und somit kann ich jetzt eigentlich ganz gut mit Holz und ganz gut mit Metall.
Ja.
Und mit den zwei Eigenschaften kommt man auch privat, egal was man macht, was man vorhat, ziemlich gut voran.
Okay. Kurzer Hinweis, Olli, manchmal kommst du entweder ans Mikro oder dein Mikro ist vielleicht an deinem Bart dran oder so.
Das könnte dieses verdammte...
Also ist nicht schlimm,
das
aber zweiter
könnte dieses Kabel sein.
Ja, oder so.
Das könnte dieses Kabel sein. Ich mache das mal so. Jetzt müsste es vielleicht besser sein.
Alles klar. Gut. Und dann nach der Ausbildung, oder beziehungsweise eigentlich können wir schon gleich da einsteigen. In der Ausbildung kauft man sich ja eigentlich so das erste Mofa, oder?
Ja, da gab es schon Mofa. Aber tatsächlich damals dann irgendwann Auto natürlich interessanter.
Ja, klar.
Es war ja auch nur ein Mittel zum Zweck. Und ja, lange, sehr, sehr lange Zeit nur aufs Auto fixiert gewesen. Ich glaube, ich habe in meiner Führerscheinkarriere, boah, es geht so knapp an die 35 bis 40 Autos.
Wow.
Ich habe keines zu Schrott gefahren.
Okay.
Ich bin 30 Jahre unfallfrei. So, und ja, ich habe halt immer alte Autos gekauft. Alte Opel, alte Benz.
Golf Pickup.
Tatsächlich fahre ich den jetzt noch, den Caddy.
Den kenne ich aus den Videos, jawohl.
Ja. Ja, also ich mag nicht neue Autos. Ich stehe schon auf alte Sachen. Und wenn es nicht mindestens 30 Jahre alt ist, ja, ich weiß nicht.
Okay. Was? Und somit kann man auch ungefähr erahnen, dass du so Ende 40 bist, ist das richtig?
Ja.
Ja, okay.
Jetzt sehr schön. Dieses Jahr 48 geworden.
Sehr gut.
Es steht auf dem Papier, das hat nichts zu sagen. Nee. Unsere Generation, nennen wir uns Generation X? Ich weiß nicht, wir waren mit 10 schon 30 Jahre alt.
Ja.
Und wir sind mit 50 immer noch 30 Jahre alt. Also.
Ich denke, ein Mann wird nur 16 und dann wächst er nur noch.
Ja, und jetzt kommt der nächste Spruch. Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. So.
Genau, sehr gut.
Nee, solange meine Mutter dass du mir jetzt noch sagst, zieh mal die Hosen hoch, du bist keine 16 mehr. Ich habe die Hosen wirklich nicht weit unten hängen, aber ich ziehe sie mir auch nicht bis zum Bauchnabel hoch, sorry, das geht auch nicht.
So, und während der ganzen Autofahrerei hat dich dann doch eher wieder ein Zweirad-Virus infiziert, kann man das so sagen?
Mhm. Ja, ich bin ja, das ist, wo fange ich da an? Also ich habe ja mit 13, 14 habe ich angefangen Skateboard zu fahren.
Mhm.
Und da war es so, dass mich das... Ja. Das hat mich lange, viele, viele Jahre begleitet. Und dann hatte ich mir vor, ich weiß nicht, wann war das? 6 Jahren, 7 Jahren? Das Sprunggelenk kaputt gemacht. Das ist bis heute noch kaputt. Das ist irgendwie so ein ganz komischer Bruch, der nicht von alleine verheilt, wenn man den Fuß nicht 3 Monate hochlegt.
Okay.
Das heißt, da ist irgendwie unter dem Knorpel ist da irgendwas eingedrückt. Ich bin halt nach außen umgeknickt und dachte, das wäre natürlich Bänderriss, wie es üblich ist, wie ich es schon sehr oft hatte. Und das war es aber nicht, weil es nach 2 Monaten nicht besser wurde. Und dadurch war, also lange Rede, kurzer Sinn, Skateboardfahren ist gegessen. Alles, was mit Rennen zu tun hat, mit Sport, mit Ausfallschritten, kann ich alles vergessen. Snowboardfahren geht noch ein bisschen, weil man es relativ stabil im Schuh drin steckt. Aber es reicht schon 4-5 Stunden lang stehen auf einem Konzert. Puh, da geht nicht mehr.
Wie alt warst du da damals?
42.
Ach, so lange, wow.
Also ich würd jetzt noch auf dem Skateboard. Ab und zu ein bisschen Minirampe geht auch. Vorsichtig. Okay. Muss halt vorsichtig sein. Das ist halt,
Okay.
Ich versuche es. Im Kopf, es ist ja alles, es spielt sich ja auch viel im Kopf ab. Und da bleibt man einfach. Ich bleibe im Kopf wahrscheinlich mein Leben lang Punkrock. Ich bleibe in meinem Kopf mein Leben lang Skater. Das sind so Dinge, die.
Ja, klar, das ist ja so eine Art Haltung. Das ist eine Haltung.
Die sind, nicht therapierbar.
Nein, muss auch nicht.
Das bleibt.
Das bleibt. Schön ist es. Ja.
Ja, und dann, dann war mit Skaten nichts mehr. Aber ich glaube, ein knappes halbes, dreiviertel Jahr vorher hatte mich ein Kumpel angesprochen. Hier, er hat ein Moped, ob ich das haben möchte. Von seinem Opa irgendwie. Und ich so, ja. Zeig mal her, kenne ich, kaufe ich. So, war sehr günstig damals noch. Und das waren dann die Bergsteiger, die ich dann einfach mit den nötigsten Mitteln flott gemacht habe.
Gut, für unsere Zuhörer, Zünder, Bergsteiger, ne? Ist das ein Moped?
Gibt's als Moped und gibt's als Mofa. Also als Mofa dann die M25, als Moped die M50. Und dann gab es noch was zwischendrin, was in dem
Baujahr ungefähr?
Haben sie gebaut von 65 bis 77 wurde die gebaut.
Wow.
In München. Ja, und dann komme ich eigentlich auch schon zu meinem ersten großen Ausritt. Also das hat mir so Spaß gemacht, wieder auf dieser langsamen Kiste rumzu eiern. Ich bin an Baggersee damit gefahren. Ich bin eigentlich von der Arbeit nach Hause gekommen im Auto in die Ecke gestellt und dann eigentlich egal, wo ich an diesem Tag hin bin, ich bin überall mit dem Mofa hingefahren. Und das war irgendwie, das ist dann schon so ein bisschen noch was Nostalgisches, einfach so, weil man, ich hatte es ja Jahrzehnte nicht mehr. Und ja, plötzlich hast du wieder ein Mofa. Und es hat so Spaß gemacht, dass ich dann halt auch mal größere Touren gefahren bin.
Größe heißt dann schon eine Runde durch den Schwarzwald oder auch schon ins Ausland?
Also ich habe dann auch schon mal hier mal 100 Kilometer gedreht oder so, aber das hat dann irgendwann nicht mehr gereicht. Und dann habe ich meine erste große Tour gemacht und habe mich auf mein Mofa gesetzt und bin damit in 6 Tagen quer durch die Alpen bis nach Krk in Kroatien gefahren.
Ja, okay, kenne ich, ja, das ist eine Halbinsel, ja.
Ja, und habe es dort genau 24 Stunden ausgehalten und mir hat so der Arsch gejuckt, dass ich direkt, eigentlich war ursprünglich geplant, ich suche mir eine Spedition ab Ljubljana oder so von Slowenien aus dann und gucke, dass ich das Ding irgendwie zurückkriege. Aber allein diese Fahrt darunter mit Hängematte und irgendwo einfach pennen, wo zwei Bäume stehen oder auch von Leuten. Leute gefragt, ob ich bei ihnen im Garten mich in die Bäume hängen kann. Und das war, ich glaube, das ist das einfach das Erscheinungsbild, wie man da auftritt. Und wenn da einer mit so einer motorisierten Krücke kommt, ich weiß nicht, ist es Mitleid
Respekt, Olli.
oder würde nie jemand von einem Mofa-Fahrer erwarten, dass er kriminell ist? Ich weiß es nicht. Es ist so. Das hat auf jeden Fall ganz gut geklappt und dann war ich, wie gesagt, ich war 24 Stunden auf Krück, bin ein bisschen am Strand rumgehangen und habe dann beschlossen, ich fahre einfach wieder zurück. Das wird schon klappen und bin dann über Ljubljana, dann über München wieder zurückgefahren, also nicht nochmal durch die Alpen durch, sondern über München dann zurück.
Na gut, aber da geht es auch noch mal ganz schön hoch, oder?
Ja,
Dann
klar.
wird's.
Ja, du hast schon Berge, das
Ja,
ist natürlich
klar.
klar, aber
Aber einmal nur quer drüber, also
nicht mehr solche Brecher wie auf dem Hinweg. Ich bin ja
ja.
übers Timmelsjoch, ich bin immer ein Jaufenpass. Was weiß ich, was ich da noch für unnötige Pässe gefahren habe. Ich bin auf einen Mangard hochgefahren. Das ist eine Sackgasse. Du kannst von da oben nirgendwo hin weiterfahren. Du musst den gleichen Weg wieder zurück. Aber das hat mich einfach so getriggert, einfach mal irgendwas zu schaffen. Und vor allem mit so einem, ich meine, was ist das dümmste motorisierte Fahrzeug, mit dem du einen Roadtrip oder mit dem du in Urlaub fahren kannst, ist einfach ein Mofa.
Ja, hattest du denn die M25 oder die M50?
Die M25.
M25, okay.
Ja, die war nicht schnell. Was habe ich, glaube ich, Spitze gehabt von 35 oder 36 km/h. Deswegen ja auch, wie gesagt, ich habe 6 Tage gebraucht, bis ich auf Krk war. Und bin dann über Ljubljana, München wieder zurückgefahren und bin in München aber noch in den Zünderwerken vorbei, in den ehemaligen. Da steht noch ein Stück der Produktionshalle, steht noch.
Ah, wusste ich gar nicht, okay.
Also ich habe quasi die Zünder nach Hause gebracht und stand wirklich dort vor dieser Halle und hatte so einen ganz emotionalen Moment, wo ich dann auch wirklich so Tränen in die Augen bekommen habe, wo ich gedacht habe, ich so, boah, jetzt aber Kiste antreten und weiterfahren, sonst artet das noch aus.
Also, du hast eine echte Liebe zu deinem, zu dem Bergsteiger dann entwickelt, oder? So ein richtig, man hängt da richtig dran dann, oder?
Ja, was ich kenne, also mittlerweile kenne ich ja jede einzelne Schraube von diesen Dingern. Also du kannst mir eine Schraube zeigen, wenn sie original ist, kann ich dir auch sagen, wo sie hingehört. Und ich sage immer ganz gern, es reicht mir, von einer Sache keine Ahnung zu haben. Ich muss nicht von allem keine Ahnung haben. Also meine Schrauberei ist basiert einfach auf
Try and error. Erstmal,
Try
oder?
and Error, exakt. Also ich habe schon vieles im Arsch gemacht, wo ich gedacht habe, okay, beim nächsten Mal weiß ich's. Es ist aber nicht wirklich viel. Die Technik ist simpel. Das ist 60er Jahre Technologie. Und die Bergsteiger, ich hab schon viele Mopeds gefahren und bei der Bergsteiger ist es einfach so, dass wenn sie Zündfunke und Sprit hat, gibt es keinen Grund, warum sie nicht laufen sollte. Also, ja gut, es gibt schon ein paar Gründe, aber ist für mich das Einfachste, das Moped, das man am einfachsten wieder zum Laufen kriegt, auch selbst wenn es 20 Jahre in der Scheune gestanden hat.
Ja, und ich habe mir mal sagen lassen, Mofas, ich habe natürlich auch Mofas gefahren in entsprechenden Jahren, die sind ja so ausgelegt, wenn du einen Automotor so auslegen würdest, ja, das wäre ein riesiger Klotz, weil die sind halt auf Dauerlast, die fahren ja immer im Endbereich, also vollgasfest sind die ja, die Mofas, ist ja logisch, weil die immer im roten Bereich, will ich nicht sagen, aber die sind ja immer ganz oben im Anschlag, wenn die brettern. Und das muss halt das Material aushalten, oder? Und das ist halt, was die so langlebig auch machen dann.
Ja, wie gesagt, man hat halt damals noch, man wollte halt, wenn man was entwickelt, dass es das auch hält. Über das Engineering bin ich begeistert. Das ist simpel und stabil. Es gibt eine erste Serie von der Bergsteiger natürlich. Da merkst du es aber auch im Motorgehäuse, da ist noch nicht so viel verstrebt. Das Ganze sieht ein bisschen fragiler aus.
Ah, okay. Die kannten die Schwachstellen noch nicht
Und
und haben sie dann ja auch besser
die haben
verbessert.
sie dann nach, die haben sie nach, die haben sie dann nach 2 Jahren, kam dann die zweite Serie der Bergsteiger. Die sieht eigentlich optisch genauso aus, die hat einen anderen Tank. Und es sind ein paar Merkmale, die wirklich anders sind. Aber im Großen und Ganzen ist ihrer Form treu geblieben. Und ja, ich meine, nicht umsonst haben sie die 12 Jahre lang gebaut. Ich kann dir nicht sagen, wie viele vom Band gelaufen sind. Würde mich selber interessieren. Wenn es jemand weiß, kann er mir das gerne mitteilen.
Genau, und dann kam ja die, wie sagt man, wo der Tank im Rahmen ist, das Modell, Zündapp, ne? Die fuhren bei uns sehr viele Kameraden von mir, die älter waren als ich oder die so alt waren wie mein Bruder. Die fuhren dann diese Zünder, die eben nicht diesen aufgesetzten Tank hatten wie die Bergsteiger, sondern eben da so. Und die andere Fraktion fuhr Puch, die ja auch den Tank, außer bei der X30 oder so, aber die hatten den Tank ja auch im Rahmen drin, ne? Weißt du, was ich meine? Also da gab es nur zwei Lager, in denen die
Ja,
Kanone
aber es
herkommt.
gibt auch wieder, also es gibt auch wieder ganz viel Verschiedenes.
Ja.
Auch Zündapp hat auch in den 60er Jahren, meine ich schon, Rahmentanks gemacht. Ja, die Automatik-Mofas dann,
Ja, genau die.
442 oder
Ja,
so.
ja.
Das war alles so ein Puch, verschiedene Modelle, klar. Die Puch Maxi hat einen Rahmentank, die Puch
Ja.
Magnum hat dann wieder einen aufgesetzten Tank oben, die sieht ja auch dann eher aus wie ein Racer. Also es gibt ja einfach so unfassbar viele verschiedene Modelle und auch früher, wer hat da alles Mopeds gebaut? Neckermann hat Mopeds gebaut.
Ja, hier kommt der, wie heißen die noch? Solo, hier aus Markstadt, oder? Die Solo,
Kann
die kommt
sein,
doch.
Mars,
Die
Solo Mars.
kommt doch hier aus in der Nähe von Sindelfingen. Wo doch der Sohn ist doch der große berühmte Regisseur. Jetzt frage ich mich, wie der heißt. Ich glaube, der hat Emmerich, oder? Der große, einer der großen Regisseure, deutscher
Roland
Regisseur.
Emmerich.
Bitte?
Roland Emmerich. Aber ich weiß nicht, ich
Ich auch
keine
nicht,
Ahnung.
aber
Ich habe.
die Solo, hier in Kalf fuhren viele Solo anscheinend, aber ich kannte die so gar nicht. Ja, ich weiß, an jeder Ecke gab es andere Hersteller, das war ja eine ganz andere Zeit, wurde dann ja irgendwann alles verdichtet. Und heute, wenn du heute eine Sachs kaufst, ich habe mal vor ein paar Jahren eine Sachs gesehen, eine ganz neue, moderne Sachs, die kommt direkt aus China, ne? Die haben nur den Namen
Ja.
gekauft. Ist ja klar.
Ja, Herkules hat ja irgendwann, Herkules
Genau,
wurde
auch
ja dann,
noch
glaube ich, zu
wichtige
Sachs.
Marke.
Dann hat man Plastikfender dran gemacht, also Plastikschutzbleche.
Ja.
Und dann, ja, aber das war immer noch alles okay. Und dann irgendwann, ich weiß nicht, was passiert ist, plötzlich musste alles aussehen wie ein Zäpfchen. Und
Ja,
ja,
die
und
Zeiten wurden halt moderner und bunter, dann musste
heute
wahrscheinlich
sehen
mehr
die Dinger
Plastik
so
ran.
aus, ja, heute sehen sie so aus, wie sie aussehen. Also,
Wobei heute, glaube ich, so viele gar nicht mehr gibt. Ne? Also die meisten Leute kommen sie, glaube ich, gleich in Roller. Würde ich jetzt mal schätzen, oder? Viele Roller sieht man ja viele, auch jeglicher Couleur und Größe
ja
und
gut,
ja.
also willst du was Zuverlässiges, mit dem du zur Arbeit fährst oder so, kann ich verstehen, dass sich jemand so ein Plastik-Scooter kauft.
Ja.
So aus so ein China-Bomber, der, ich weiß nicht, den du für 1000 Euro kriegst, aber dann auf jeden Fall mal 5 Jahre lang hält.
Ja.
Oder auch nicht.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob ich, also mit den ganzen Mopeds, mit denen ich jetzt in den letzten Jahren die Touren gemacht habe, das waren wirklich Zehntausende von Kilometer. Und ich weiß nicht, ob das mit einem modernen Roller, ob der das mitmachen würde auf Dauer.
Genau. Zumal du bist dann ja auch angefangen, die Bergsteiger zu modifizieren. Daraufhin ist ja auch ein anderer Name entstanden. Ne? Wie
Aber
bist du denn
Moment,
darauf gekommen?
also ich muss
Warum
kurz
weg
noch.
von dem Ufer? Ja.
Das ist, ich habe ja, also ich habe ein paar Bergsteiger mittlerweile. Ich habe einfach alles gekauft vor Jahren. Ich habe alles gekauft, was mir vor die Flinte kam, weil ich wusste, die Preise werden weiter steigen. Das Zeug wird nicht häufiger, eher seltener. Deswegen habe ich groß eingekauft. Und das, was du jetzt gerade ansprichst, das kam erst relativ spät. Ich habe viel gebastelt, viel modifiziert, mehr Stauraum, habe mir eine Mittelkonsole gebaut zwischen Tank und Sattel. Das war alles mit dem Mofa schon. Und irgendwann, ja, wir haben ja auch viele Touren gemacht. Wir sind einmal quer durch Spanien gefahren, von von Biarritz nach Valencia runter, dann mit der Fähre nach Malle, dann weiter mit der Fähre nach Barcelona und dann über die Pyrenäen wieder zurück nach Biarritz.
Was heißt wir, Olli? Wer war da mit dabei? War das schon eine
Oh,
Clique?
ich habe noch einen sehr guten Freund von mir, der Markus, aka Mr. Schmidt.
Ja.
Herr Schmidt hat mich immer sehr begleitet und es ist auch wirklich einer der wenigen, wo ich sagen würde, mit dem kann ich auch ein halbes Jahr unterwegs sein. Wir wissen schon, wie wir uns gegenseitig triggern können. Und es ist halt auch so, es ist eine Hassliebe, weil, also ich bin mit ihm 2 Wochen unterwegs und wir haben danach immer noch ein fettes Grinsen auf dem Gesicht, wie am ersten Tag. Und das ist halt das ist schwierig zu finden, jemanden, der dir nicht nach 2 Tagen schon auf den Sack geht.
Was fährt der?
Der fährt eine Schwalbe. Baujahr 72, glaube ich. Klar, er hat natürlich immer höhere Endgeschwindigkeit als ich. Dafür habe ich am Berg einfach mehr Drehmoment.
Okay.
Ja, aber gut, ich habe ja, es ist ja, die Bergsteiger ist ja auch nur eine Zweigang. Das heißt, und laut Originalpapiere schafft die M50, glaube ich, 33% Steigung im ersten Gang. Und das ist schon ganz ordentlich
Ja,
für ein
klar.
Moped. Ja, wir waren zusammen in den Alpen. In Ligurien, Piemont waren wir viel unterwegs. Und wir haben dort 10 Tage lang Offroad gemacht. Das heißt, wir sind die Grenzkammstraße, die Ligurische sind wir gefahren.
Nein, echt?
Wir sind die Assietta-Kammstraße gefahren. Wir sind da vor Schaffaro sind wir hochgefahren, bis auf
Geil.
2800 Meter. Und das ist halt geil. Und dann stehst du da oben mit deinem Mofa. Also das war mit tatsächlich noch mit dem Mofa. Ja, und dann kommen die Jungs mit ihren Enduros da hochgeschossen.
Ja,
Und
GS
den du,
1250.
ja, was auch immer, und du nimmst ihn so, du siehst in ihren Augen, dass man ihnen diesen Tag gerade kaputt gemacht hat. Es war halt auch wirklich geil und wir sind halt auch viel, klar, die Grenzkammstraße und mit den ganzen Toyota-Jeeps, mit den Land Rovern.
Ja, klar. War ich auch schon übrigens. Also, das war eine meiner ersten Touren, glaube ich, mit meiner Familie. Atemberaubend für mich dann auch, ist ja klar. Ich habe auch gedacht, ich habe jetzt endlich den Gipfel der Welt erklommen mit dem Ding. Und da kam mir ein Fiat Panda entgegen, weißt du,
Ja,
von irgendeinem
richtig,
Schäfer.
richtig.
Weil
Aber
mich
diese
den auch ein bisschen sparsam geguckt.
die Fiat Pandas mit Allrad
Ja,
sind ja aber
klar,
auch
dafür sind die
großartig. Die kommen
gedacht.
überall hoch.
Ja, klar.
Und wir haben ein bisschen Atemnot gekriegt, die Mopeds oder das Mofa. Das war also aufs Vorschafferrohr. Ich glaube, ich habe die letzten paar hundert Meter bis hoch zum Vor musste ich wirklich mit dem Fuß mit anschieben. Da ging
Trampel.
nichts mehr. Nee, geht bei der Bergsteiger nicht. Die hat einen Leerlauf.
Ach so, echt?
Wenn der
Oh.
Motor an ist, ja, das
Ah,
geht
okay. Das ist
nicht.
ja.
Das geht
Da musst
nicht.
du Roller fahren, sozusagen.
Ja, so Tretroller, dann war das mehr oder weniger. Und dann sind wir, glaube ich, einen Tag später, wir sind dann wieder runtergefahren am gleichen Tag, auf der anderen Seite durchs Skigebiet runter, Holperpisten, Rübenacker. Das war weit weg von jeglicher
Geil.
befahrbaren
Ja.
Spur oder irgendwas. Teilweise über Schneefelder noch drüber. Wir sind auch auf dem Weg hoch, mussten wir auch über den Gletscher drüber. Mit diesen leichten Kisten, machst du den ersten Gang rein, lässt die Kupplung schleifen und dann schiebst du das einfach
Da
über
durch,
den
ja.
Schnee hinweg, über
Ja,
Gletscher.
klar.
Mit den
Stampfst da durch.
Enduros haben die das nicht gepackt. Ja.
Nee, ist ja klar.
Dann war es aber auch so, dass wir am nächsten Tag nochmal irgendwo auf den Gipfel hochgefahren sind und dann auch gesagt haben, wir schlafen oben, haben die Zelte mitgenommen. Und wir hatten uns das so schön ausgemalt mit einer Flasche Wein und was zu essen. Und ich weiß nicht, was wir uns gedacht hatten, aber wir kamen auf jeden Fall oben am Gipfel an. Das war der Monte Saccarello, 2400 Meter. Und also du kannst bis aufs Meer rausgucken. Und dann war es so, dass wir dann festgestellt haben, wir haben keinen Wein dabei, wir haben nichts zu essen dabei, wir haben noch einen halben Liter Wasser und den müssen wir uns gut überlegen, ob wir damit morgen früh einen Kaffee trinken wollen oder ob wir Oh, nicht dehydrieren wollen.
Und da oben gibt es auch kein Holz, ne? Da kannst du nicht mal schnell ein paar Äste abbrechen und Feuer machen.
Nee, wir hatten einen Gaskocher dabei, ausnahmsweise. Hatten wir gedacht.
Wegen der Wärme auch, aber der Gemütlichkeit.
Ich weiß sowieso nicht, wie das da oben ist, ob man da Feuer machen darf oder nicht. Na gut, wir war aber auch nicht notwendig. Es war Sommer, war warm, war nicht kalt oben.
Okay, alles klar.
Ja, und dann war das natürlich ein sehr trostloser Abend, wo wir dann auch relativ früh in die Zelte gelegen sind. Und am nächsten Morgen, einfach weil das so deprimierend war, wir uns dann nur so einen Kaffee gemacht haben und glaube die Hälfte noch verschüttet, habe ich auf einen Stein gekratzt. Mit einem anderen Stein habe ich dann auch reingekratzt, Under Motorized Idiots. Und das war eigentlich auch dann der Tag, an dem diese ganze Geschichte so geboren wurde, weil anders kann man es einfach nicht nennen.
Die untermotorisierten Idioten waren geboren.
Ja, es ist also natürlich auch so ein bisschen Selbstironie drin. Man nimmt es ja, fährst du mit dem Mofa, nimmst du dich selber nicht so ernst. Das machst du nicht. Das ist
klar, das ist ja Logo. Just for fun. Ja. Das ist ja Logo.
Ja, und dann, wie gesagt, wir haben noch einige Sachen gemacht. Wir sind nach Italien runtergefahren. Markus und ich, wir haben das immer so gemacht, dass wir immer so Exekutivwechsel machten täglich. Dass wir, also jeder darf einen Tag König spielen. Und der König entscheidet, welche Route gefahren wird.
Okay.
Und wenn der König, wenn dem König dürstet, dann muss das Volk springen und dem König was zu trinken holen.
Okay.
Ah, also wir haben das schon so gemacht und der König möchte Pause machen. Natürlich darf das Volk auch sagen, das Volk darf nicht rebellieren, aber das Volk darf seine Unzufriedenheit natürlich auch zum Ausdruck bringen. Nee, war schon gut und Markus hat dann auch einfach, als wir in Italien die Küste runtergefahren, bis Ancona. Und dann hat er dann einfach mal kurz zwei Tickets für die Fähre für Albanien gekauft. Dann sind wir 16 Stunden am nächsten Tag mit der Fähre nach Albanien gefahren und sind dann von Albanien über Montenegro, Kroatien, Bosnien, Slowenien wieder zurück. War sehr, sehr spannend, sehr interessant. Albanien war extrem spannend, also noch nie so viele Nahtoderfahrungen im Straßenverkehr gemacht.
Okay.
Ja, okay. Also wenn du in Albanien keinen Mercedes fährst, dann wirst du übersehen. So, die haben eine Mercedes-Dichte da unten, das kann man sich nicht vorstellen. Wir haben Fotos, auf denen 8 oder 9 Fahrzeuge drauf sind und es sind tatsächlich alles Mercedes. Das ist verrückt, das habe ich erst im Nachhinein festgestellt.
Vor allen Dingen viele 124.
Viele 124, aber auch viele, viele neuere.
Ja, klar.
123 habe ich, 126er sieht man viele.
Ja.
Sprinter natürlich. A-Klasse habe ich sogar gesehen, war ich ein bisschen überrascht. Mhm. Auch die Albaner haben teilweise keinen Geschmack.
Aber wir waren ja auch schon ein paar Mal in Albanien, mir hat das jemand erklärt, es gibt natürlich weitaus mehr Albaner außerhalb Albaniens. Und die sind sehr fleißig. Also ich kenne hier auch in Kalf ein paar Albaner, die sind wirklich fleißig. Die kommen dann zu Geld, also nicht Drogen oder so ein Schwachsinn, was immer behauptet wird, sondern die arbeiten, die machen sich selbstständig, als Handwerker, wie auch immer. Und kommen dann immer mit dem dicken Schlitten. Also das Erste, was sie kaufen, wahrscheinlich neben dem Haus, einen dicken Schlitten. Und damit kommen die nach Albanien, machen da Urlaub.
Es ist. Ich hab tatsächlich viele Mercedes gesehen mit deutschen Kennzeichen auch. Ich glaube, ich habe sogar eins mit einem Foto mit dem Ludwigsburger Nummernschild. Ist aber auch egal. Also es ist tatsächlich so, dass in Albanien ein Mercedes ist einfach ein Statussymbol. Da kommt kein Audi ran, da kommt kein BMW ran. Das ist Mercedes mit dem Stern vorne drauf. Bam, du bist ein Mann, gemachter Mann.
Ich habe im Süden von Albanien, waren wir gerade von Griechenland reingefahren, habe ich ein Polizeiauto gesehen, einen E500. Weißt du, was das ist, ein E500? Das ist der 124er mit breiten Kotflügeln, den hat Porsche ein paar hundert Stück von gebaut, für Mercedes damals. Also ein wahnsinniges Geschoss mit einem V8 auf jeden Fall. 5 Liter Hubraum, das heißt ja auch E500, als Polizeiauto. Da wusste ich alles.
Gibt's. Ja. Gibt's. Ich habe, ich finde unsere Polizeiautos alle immer so ein bisschen langweilig. Da gibt es, weiß Gott, schönere Polizeiautos. Ja,
wenn die Polizei jetzt hier auch mit S-Klasse rumfahren würde, wären, glaube ich, wäre das Volk vielleicht auch nicht mehr so ganz amüst. Ne?
Ja, aber was ist denn das? Haben die einen Deal? Die haben ja einen Deal mit Mercedes. Dann in Bayern fahren sie alle BMW Polizeiautos in BMW.
Oder Audi, ja.
Audis, ja. Aber das, naja, wie auch immer. Das war dann und ja, dann...
Also fangen wir an, du hast ja diese Marke, oder ihr, wie auch immer, du hast die Marke kreiert, Undermotorized Idiots. Das ist auch eine Marke, muss ich, also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das könnt ihr googeln, da braucht ihr nicht lange schreiben, da kommt schon die ersten Einträge, unwahrscheinlich viele YouTube-Videos, natürlich auch bei Insta und so weiter. Du hast ja diese Marke kreiert, in Anführungsstriche, und hast die noch wirklich weiter ausgebaut. Du hast nämlich eine total verrückte Idee generiert dann langsam, oder?
Also ich habe aus Spaß früher, als wir diese ganzen Touren gemacht haben oder als ich auch meine Tour alleine gemacht habe, habe ich immer so aus Spaß gesagt, das sind nur Probefahrten für was Größeres. So, und diese größeren Geschichten kamen ja dann auch mit dieser Alpengeschichte, mit dieser Fahrt nach Albanien. Und auch da habe ich gesagt, das sind alles nur Probefahrten, obwohl ich noch nicht wusste, wo es hinführt. Und dann irgendwann hat es mich einfach so gepackt, wo ich gedacht habe, ich frage spaßeshalber einfach mal auf Arbeit nach einer Auszeit, nach einem Sabbatjahr. Und das wurde mir nach mehreren Gesprächen auch bewilligt.
Klasse.
Und dann war für mich natürlich so der Punkt, irgendwie, dann hat es auf einmal so eine Tür aufgestoßen, wo ich überhaupt nicht, also das war schon so eine Vorfreiheit, wo ich nicht wusste, wohin mit mir. Also dann habe ich angefangen, drüber nachzudenken, was könnte ich machen, wie könnte ich es machen. Dieses Undermotorized Idiots, das ist ja alles so ein bisschen nebenher gelaufen. Unter diesem Namen habe ich das alles laufen lassen. Ich wollte nicht auf meinem privaten Instagram-Account dann nur noch Moped- und Mofa-Content machen. Deswegen habe ich dann auch diesen extra Account kreiert. Und interessanten oder auch blöden oder auch dummen Content gepostet, der aber wohl scheinbar so die Leute so angesprochen hat, dass wirklich ganz viele von alleine gekommen sind. Ich habe nicht drauf spekuliert, hier irgendjemandem zu folgen, in der Hoffnung, er folgt mir dann auch, sondern ich habe meistens immer zurückgefolgt dann, wenn mir die Seite gefallen hat oder so. Und jetzt ist es schon relativ viel, die Resonanz ist groß. Und ja, und dann habe ich halt überlegt, was mache ich mit meiner neu gewonnenen Freiheit, die noch 1,5 Jahre in der Zukunft lag.
Okay.
Und es war mir schon klar, dass ich mich auf mein Moped setzen werde und ich fahre irgendwo hin. Ja. So. Das war schon klar, aber ich wusste nicht, wohin. Und ich habe mir wirklich wochenlang, monatelang habe ich mir den Kopf zerbrochen. Ich habe A, noch kein Moped gehabt. Ich habe noch nicht gewusst, wo es hingeht. Also ich habe noch kein Moped gehabt, mit dem ich dachte, mit diesem Ding möchte ich die Tour machen. Ich habe 1-2 Stück da zu Hause gehabt, aber das hat mir nicht gepasst. Und dann habe ich irgendwo eben quasi einen Scheunenfund aufgetan, auch eine M50, also die Zünderbergsteiger Moped. Und die lag tatsächlich gute 30 bis 35 Jahre lang in einem Kuhstall. Und genau so hat sie auch ausgesehen. Da waren die Felgen komplett durchgerostet. Im Tank hat sich der Rost gestapelt. Also die hat eine unglaublich schöne Patina.
Ja.
Und ja, aber es halt auch die ganzen Griffarmaturen, die waren alles so festgegammelt, unmöglich, die wieder gangbar zu machen. Ich habe dann erstmal, ich habe die gekauft und dachte so, ja, vielleicht kann ich sie als Altteileträger nehmen, so als Versatzteile, und habe sie dann sauber gemacht und gesehen, dass dann eigentlich schon noch sehr, sehr viel Brauchbares übrig ist.
Mhm. Vor allem auch der Motor, oder? Ich meine, das ist das Herzstück am Schluss, was
der Motor
nicht vergammelt sein sollte vielleicht.
Ich habe tatsächlich, der Motor war frei, also er war nicht blockiert. Ich habe den Vergaser runtergemacht, ich habe ihn geputzt, Sprit reingemacht, 2-mal gekickt und dann ist er gelaufen.
Wow.
Und das war für mich dann so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ich so, irgendwas willst du, rostiges kleines Ding, mir doch sagen. Und ich habe dann einfach, ich habe es vervollständigt. Ich hab ja noch so viel Zündabteile auf Lager liegen. Alles gebraucht, nichts neu. Aber man findet es auch heute wirklich noch selten für einen kleinen Preis. Und habe es vervollständigt und war mir dann eigentlich schon klar, dass ich mit diesem kleinen Tank mit 5 Litern nicht weit komme. Den Lenker wollte ich umbasteln, einfach damit ich da noch alles ein bisschen mehr Richtung, dass mir das optisch halt auch richtig zusagt, weil die Zündapp ist halt nach wie vor, die hat halt eine Form wie ein Mofa, wie ein Moped. Und ich wollte es schon.
Kerzen gerade fast drauf, oder wenn es normal ist?
Ja, man sitzt schon relativ gerade drauf, so und ja, ich habe dann, wie gesagt, ich habe dann einen Yamaha-Tank gefunden von einer DS7.
Ja.
Den hatte ich zu Hause noch rumstehen. Den habe ich da angepasst. Dann sah das Ganze schon ein bisschen irgendwie mehr nach einem Motorrad aus. Dadurch habe ich unterm Tank noch Stauraum, hat sich Stauraum dann aufgetan, ja. weil der Tank einen relativ breiten Tunnel hat.
Und der Tank geht jetzt für die Zuhörer vielleicht nochmal ganz kurz, ist ja klar, das ist ein richtiger Motorradtank, der geht jetzt von einer Lenkung vorne bis rüber zum Sattel und nicht
richtig.
Nur so ein kleiner Tropfentank vorne so unterhalb vom Lenker, sondern da ist jetzt richtig, genau. Was gehen da rein, 12 Liter
oder 10? Also im Datenblatt steht 12, aber ich bin mir sehr sicher, dass ich da maximal nur 10 Liter reingekriegt habe.
Hm. Naja, gut, ich habe eine SR 500, ich hatte immer gehofft, das ist der gleiche Tank oder eine XT 500 Tank, die sehen ja alle irgendwie gleich aus. Aber ein schöner langer Tank halt und nämlich nicht immer diese kleine melonengroße Kugel, sondern eben jetzt schon ein bisschen was mehr. Ja,
ja, die DS7 ist ja eigentlich der direkte Vorgänger von der RD 250, von der RD-Serie.
Okay.
Ich glaube, die die DS7 haben sie, glaube ich, auch nur ein halbes oder ein Jahr gebaut. Ist relativ selten, der Tank. Ich hab am Anfang auch keinen Tankdeckel gehabt und das hat einen 92 mm Tankdeckel. Den musste ich mir erstmal in England irgendwo besorgen. Ein Aftermarkt ohne Yamaha-Emblem drauf. Ja, und dann habe ich weitergebastelt. Ich habe die Lampenmaske komplett weggebaut. Ich habe dann mir die Klemmhalterung selber gefräst. Hab ein Blech drüber geknallt, dann noch einen alten Tacho rein. Hab einen Lenker verbastelt von einer DKW 50er Jahre, müsste eine RT oder sowas gewesen sein.
Ja, ziemlich flach ist der, ne?
Ist relativ flach, ja. Und hab dann eine Lampe von einem Chopper genommen. Also diese Kanne halt einfach. Irgendein Vorkriegs-Außenspiegel, aber der schon wirklich seine besten Zeiten hinter sich hatte, der hat auch nicht lang gehalten, der war relativ schnell kaputt. Schade. Genau, und dann war so das Grundgerüst von diesem Reisemoped eigentlich schon fertig und dann hat sie auch den Namen gekriegt, dann war es ja keine Bergsteiger mehr, sondern dann wurde die Bergsteiger zur Frankensteiger.
Ja.
Viele haben das nicht verstanden, nur mal Frankenstein. Ich so, nee, Frankensteiger. Das ist so ein kleines Wortspiel aus der Bergsteiger und Frankenstein.
Ja, logisch.
Und ja, so ging das dann eigentlich weiter. Und dann habe ich.
Genau, also auch nochmal, Leute, das hatten wir auch schon, glaube ich, ein, zwei Mal in unserem Podcast. Wenn man was Großes vorhat, legt den Termin fest. Nicht alles vorbereiten und dann mal gucken, wann der Termin kommt. So wie Olli. Olli legt den Termin fest, 1,5 Jahre und dann ergibt sich was, oder Olli?
Boah, also ich habe vor kurzem einen Ratgeber oder so. Es waren, glaube ich, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe. Das waren so 15 Punkte, was man machen soll. Ach, das war eben, es gibt eine Seite, die nennt sich Long Distance irgendwas.
Travels? Journeys?
Nee, die Iron Butt Association.
Okay, so. Was ist das?
Das sind Leute, die einen eisernen Arsch haben und Long-Distance-Fahrten machen.
Ach, okay.
Iron Butt. Ja. Weltweit gibt es über die ganze Welt verteilt. Du kannst Club werden in diesem Club, indem du eine dieser Challenges nachweisen kannst. Du musst das irgendwie anmelden. Da gibt es dann zum Beispiel Sachen wie 1600 Kilometer in 24 Stunden.
Auf Mofa oder irgendwas Ähnlichem, oder wie?
Motorrad, egal. Es ist egal. Es gibt auch 50-Kubik-Challenges. Es gibt Sachen vom nördlichsten Punkt von England an den südlichsten Punkt von England zu fahren, also von UK, quasi von Schottland oben, einmal komplett runter, innerhalb von 24 Stunden. Solche Sachen gibt es da halt. Das sind keine Rennen, sondern du fährst das einfach. Das sind so Challenges, die man sich einfach selber machen kann. Und das ist halt,
Und die Raten,
wie bin ich jetzt darauf gekommen?
Die raten dir, dich so und so vorzubereiten?
Ach so, genau. Es gibt so Regelungen. Es sind keine Regeln, sondern einfach so, die weisen darauf hin, ja, man soll hier dies und man soll planen, man soll seine Route richtig planen, man soll dies. Und ich habe mir das alles durchgelesen und ich dachte einfach nur so jetzt im Nachhinein denke ich einfach so, 10% dieser Punkte, die man beachten sollte, habe ich vielleicht wirklich beachtet. Weil ich habe keine Ahnung gehabt, auf was ich mich da einlasse. Ich habe keine Ahnung gehabt, wo es hingeht und habe mich dann aber auch tatsächlich entschieden. Ursprünglich war der Plan wirklich die Südostasien-Route oder Balkan runter, dann über die Sternstaaten nach Kasachstan, Russland, Mongolei bis nach Vladivostok. Über Japan, dann die USA. Das war mein ursprünglicher Plan. Gut, dann kam die Ukraine-Krise, Krieg mit Russland. Ich wusste nicht. Und dann dachte ich so, oh nee, lass mal lieber nicht diese Route. Ich wusste nicht, wie ich von Vladivostok. Ich habe irgendwie nichts gefunden im Internet, wie man das irgendwie planen könnte, dass man dort irgendwo auf ein Schiff kommt. Viele schreiben, da gehst du einfach hin und am Hafen und du guckst dir die hier, da gibt es Seiten im Internet, wo du gucken kannst, welche Schiffe da gerade anlegen oder wo die Schiffe hinfahren. Da müsste ich mich da irgendwie schlau machen an der Reederei und ich sage, oh nee, nein, viel zu stressig, viel zu anstrengend. Und dann habe ich überlegt, ob ich wirklich Südostasien fahren soll. Dann noch durch Indien, Bangladesch und dann stehst du halt vor Myanmar und habe mich dann natürlich überall eingelesen und dann gibt es natürlich Konvois, die dich durch Myanmar durchschleusen, weil die haben ja immer noch Militärunruhen und dieser Track kostet halt auch zwischen 4.000 und 5.000 Dollar. Das war schon mal ein Ausscheidekriterium für mich, weil dieses Geld habe ich nicht. Nicht dafür, dass ich ein Land durchqueren kann.
Nee, das geht ja gar nicht.
Über China außenrum zu fahren, ist genauso dämlich, weil die lassen dich nicht alleine ins Land. Das heißt, du kriegst einen Aufpasser oder einen Begleiter, einen Guide, der dich täglich begleitet. Der will auch Geld, der ist auch nicht günstig. Und dann habe ich diese ganze Geschichte, nachdem ich dann noch versucht habe, ob es eine Schiffverbindung von Indien nach Thailand rüber gibt, wo ich dann aber auch keine regelmäßigen Verbindungen gesehen habe, habe ich es dann gelassen. Und dachte einfach, ja, es gibt ja noch die andere Richtung. Ich könnte ja auch nach links fahren, so Richtung Kanada, USA, Mexiko. Und mal gucken, wie weit mich dieser kleine Motor trägt. Habe mich dann einfach für die USA entschieden und wusste aber, dass diesen Motor sollte ich vielleicht noch revidieren, bevor ich losfahre. Und habe dazu dann Mofa-Kult in der Schweiz angeschrieben. Die Schweizer haben ein Moped, das nennt sich Belmondo. Das ist ein Lizenzbau. Das heißt, sie haben das Moped in Italien bauen lassen und haben aber den Motor von Zündapp gekriegt. Und das ist exakto der gleiche Motor, Typ 247, den ich auch habe. Und deswegen haben die Schweizer Nachbauzylinder. Die haben sich 50 Kubik Nachbauzylinder gemacht mit besseren Überströmern. Die haben auch einen 65 Kubik Satz gemacht. Das heißt, ich habe die einfach mal angeschrieben und habe gefragt, ob sie Lust haben, mir einen Zylinderkit zur Verfügung zu stellen. Als Gegenleistung würde ich für sie eine etwas größere Testfahrt machen. Und dann sind sie dort schon hellhörig geworden bei Mofa-Kult und haben dann auch nochmal gefragt, was ich vorhab. Dann habe ich das ganz kurz so angeschnitten, was ich vorhab. Und dann hat man mich eingeladen nach Frauenfeld in die Schweiz. Da sind wir dann, glaube ich, 2-3 Stunden da gesessen und haben die sich angehört, was ich zu sagen habe. Und ich dachte auch am Anfang so viel Aufriss wegen, ja gut, aber ja, ich habe dann auf jeden Fall mal Unterstützung. Und dann hat sich eben ergeben, dass die Jungs von Mofa Kult diese Idee so geil fanden, dass sie gesagt haben, wir bauen mit dir gemeinsam diesen Motor auf, weil wenn du so eine lange Strecke fährst, dann möchten wir selber diesen Motor flott machen. Gut, und dann hatte ich dann natürlich nichts dagegen. Das heißt, alle Materialien, die wir gebraucht haben, ist alles von Mofa Kult bezahlt worden. Wir haben 2 Motoren aufgebaut. Einen habe ich schon mal vorgeschickt in die USA, weil ich wusste nicht, was passiert. Und wenn er schon mal da drüben ist, dann erreicht mich dieser Motor relativ schnell, wenn ich wirklich einen kapitalen Motorschaden haben sollte.
Und dazu, Leute, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dazu gibt es ein wirklich tolles, interessantes Video. Die Jungs sprechen zwar Schweizerdeutsch, aber es ist mit Untertitel. Und das wird da genau erklärt, auch die Werkstatt gezeigt und auch das Belmondo-Thema nochmal angeschnitten, wie Olli da seine beiden Motoren kriegt. Also auch da könnt ihr gerne mal reinschauen.
Ja, genau, auch mit Untertitel und allem drum und dran.
Genau.
Ja, und dann war irgendwann, alles war Vorbereitung, ich musste ein Visa beantragen für die USA. Also diese ganzen Vorbereitungen, klar, diese Pflichtvorbereitungen habe ich alle gemacht mit Visa beantragen, ich musste das Bike für die USA musste ich ja versichern. Das heißt, ich habe noch bevor ich diesen ganzen Umbau gemacht habe am Bike, habe ich eine freiwillige Zulassung machen lassen.
Ja, du hast auch große Nummernschilder, habe ich festgestellt.
Richtig, richtig. Ich habe eine freiwillige Zulassung gemacht. Das heißt, du kannst das geht aber nur mit Moped, das geht nicht mit Mofa. Und wenn du ein Moped hast, dann kannst du auf die Zulassungsstelle und eine freiwillige Zulassung beantragen. Du bleibst nach wie vor TÜV-befreit. Du hast dann aber ein großes Nummernschild und du hast einen richtigen Fahrzeugschein. Und dieser Fahrzeugschein war wichtig für mich, weil ich in der USA ja das Moped versichern musste, weil meine deutsche Versicherung für ein Moped ist nicht weltweit gültig. Also
die kleinen Nummernschilder für 100 oder 120 Euro im Jahr, ne, kostet, glaube ich, oder? Die gelten natürlich nur also vielleicht in Europa,
aber eben nicht. Nee, ich glaube, bei mir sind es, ich glaube, das waren jetzt 80 Euro oder so, die ich gezahlt habe.
Ja.
Also die kleinen Moped-Schilder, Quark, die kriegst du schon für 35 Euro hinterhergeworfen. Ja, kannst du ja online bestellen. Du musst noch nicht mal die Betriebserlaubnis haben. Du brauchst nur eine Fahrgestellnummer. Die gibst du an, die Versicherung schickt dir das Nummernschild. Und dann ist sie versichert. Sie ist versichert, aber du hast noch keine Papiere dafür. So. Aber wen interessiert's? Wo kein, kein Kläger, kein Richter. So. Genau, dann habe ich die Versicherung da drüben gemacht. Und dann bin ich im Mai 23 quasi, bin ich nach Hamburg gefahren mit dem Moped.
Richtig. Auch darüber gibt es tolle Berichte bei den Under-Motorized Idiots. Da ist es auf den Highlights oben, die ganzen Videos.
Ja.
Allein schon die Deutschland-Tour nach Hamburg, durch Belgien durch, noch extra kleine Umwege gefahren.
Ja, Wahnsinn. Luxemburg, Belgien, Holland liegt ja auf dem Weg. Frankreich.
Cool.
Ja. Nee, ich bin dann nach Hamburg gefahren, habe dann mit einem Kumpel da oben von einem Moped-Club, die nennen sich die Moorfüchse, die haben mir unglaublich geholfen beim Kiste bauen. Ich bin dort untergekommen, dann sind wir gemeinsam am Flughafen ans Cargo Center, haben die Kiste mit dem Moped abgegeben.
Mhm. Zerlegt war die da drin, ist ja klar.
Nein, nicht wirklich zerlegt. Ich habe das Vorderrad rausgemacht.
Stimmt.
Vorderrad rausgemacht, damit die Kiste einfach ein bisschen kleiner wird.
Ja, das stimmt.
Und dann sind wir noch, haben das Wochenende noch auf dem Moped-Treffen in Ostfriesland. Ostfriesland war es, glaube ich. Hier in Töffli-Heizern verbracht. Das war sehr feuchtfröhlich. Und dann ging es für mich nach Berlin und ab in den Flieger. und über New York nach Toronto. Ich bin am selben Tag angekommen, nee, einen Tag später als mein Moped. Und habe das aber,
ach so, wow,
hab das dann direkt auslösen, ja, also, können.
Schon, wollte ich auch nochmal genau nachfragen. Wirklich 1:1, echt klasse. Darf man, ja, fragen, was sowas kostet, so eine Spedition für ein Mofa?
Das geht ja nach, also die rechnen ja in Volumen Kilogramm. Das heißt, es kommt auf die Größe deiner Kiste an. Die haben für eine bestimmte Größe haben die einen bestimmten Preis. Und dann ist egal, ob du da eine Maschine drin hast mit 300 Kilo oder nur ein Moped mit 50 Kilo. Also wie schwer die Kiste im Endeffekt ist, die darf halt ein gewisses Gewicht nicht überschreiten bei einer gewissen Größe. So, und mich hat das Ganze jetzt über die Spedition, hat mich 1600 Euro gekostet. Das ist eine, die sitzen auch in Hamburg, die sind drauf spezialisiert. Jetzt muss ich mal ganz kurz, jetzt ist nämlich hier gerade, ah ja, die sind drauf spezialisiert auf Motorradreisende. Macht das auch schon seit 20 Jahren. Das ist In-Time Travel, nennt sich das Ganze. Sitzen in Hamburg. Und der hat mir auch mit den Papieren geholfen, mit den Zollpapieren. Das war alles cool. Also durch ihn habe ich dann natürlich auch erst erfahren, was muss ich eigentlich überhaupt alles mit, welche Papiere brauche ich überhaupt, damit ich dieses Ding legal nach USA einführen kann oder Kanada. Ja, und dann bin ich halt einfach ab Toronto losgefahren, über Detroit, wieder zurück nach Kanada, Montreal, Boston, New York. Einmal quer durch und dann noch runter bis Mexiko, bis Baja. Mit dem Schiff übergesetzt, wieder aufs Festland und dann bis Oaxaca runtergefahren. Der ursprüngliche Plan war tatsächlich, bis Panama zu fahren. Aber das hat dann Gründe gehabt, warum ich das nicht gemacht habe. Es gibt einfach unglaublich viele Hunde in Mexiko und ich hatte einen täglichen Kampf mit Hunden. Ich bin nicht schnell.
Scheiße, ja, ja.
Ich bin nicht schnell. Ja, ich, ja. Und wenn ein Hund angeschossen kommt und ich fange dann, ich gebe Gas, dann, der lacht mich aus.
Ja, verstehe. Also keinen Bock mehr gehabt sozusagen.
Ich hatte keinen Bock mehr auf Hunde, ja, tatsächlich. Und es war für mich gefährlich, war es nicht eine Minute, weder im Verkehr noch, dass ich irgendwie, weil viele haben ja gesagt, oh Gott, Mexiko, das ist doch voll gefährlich. Jo, gefährlich ist, wenn du da vielleicht mit einer dicken Rolex am Arm rumläufst am Strand, vielleicht ist dann gefährlich, aber ansonsten du kannst überall überfallen werden, du kannst da durch Berlin laufen und überfallen werden, also ich würde Mexiko da mal nicht so verurteilen, vorher schon, bevor man nicht mal da war, weil was wir halt in Deutschland über Mexiko zum Beispiel mitkriegen, ist halt auch nur das Schlechte. Und noch selten mal irgendwas Gutes über Mexiko, was in den Nachrichten kommt, was nachrichtenwürdig wäre.
Okay, und aber ja, was ja spannend war, auch unterwegs, also dieser riesige Trip, was waren es insgesamt, wie viele Tausende von Kilometern waren es? Auf dem amerikanischen Kontinent, muss man ja sagen.
Auf dem amerikanischen Kontinent allein weiß ich nicht. Insgesamt waren es alles knappe 31.000 Kilometer.
So, Leute, also, ne? Und das mit 50 km/h V max, oder? Maximalgeschwindigkeit.
Ja, maximal hatte ich je nach Größe des Ritzels. Also ich habe ja wirklich, variiert, weil war es bergiger, habe ich ein kleineres Ritzel drauf gemacht. War es viel, viel Flachland, habe ich ein großes Ritzel drauf gemacht und dann mit dem großen Ritzel erreichst du schon deine 60 Stundenkilometer.
Ja, und überall gibt es anscheinend Mofa-verrückte Amerikaner. Also da gibt es ja wunderschöne Aufnahmen, wie ihr zu, ich will nicht sagen Tausenden, aber wirklich Hunderte mindestens, durch Großstädte fahrt, im Konvoi, nachts rote Ampeln überfahren habt. Also toll.
Also ich habe mich natürlich schon bewusst mit der Szene befasst, bevor ich darüber geflogen bin. Ich habe niemanden angeschrieben vorher. Ich habe aber gesehen auf Instagram, es gibt ganz viele Moped-Clubs in den USA und ich habe mir einfach die in meiner Google Maps-Karte hatte ich mir die markiert. Pro Stadt dann hier, dann habe ich hier reingeschrieben, hier so und so, der Moped Club. Und habe dann tatsächlich also die einzigsten, die ich wirklich vorher, bevor ich rüber geflogen bin, angeschrieben hatte, war Moped Works in Detroit. Das ist ein Laden. Die verkaufen alte Mopeds, die verkaufen aber auch E-Mopeds, neue und E-Bikes. Und ich sag mal so, du findest in den USA viel mehr Geschäfte, die alte Mopeds verkaufen, als es das zum Beispiel in Deutschland gibt. Also die Szene ist da, die Szene ist anders. Ich sag mal von den Leuten her, du hast jetzt die Moped-Szene in Deutschland, die reicht von dem 70-Jährigen, der am Wochenende gern Moped fährt oder das Moped vielleicht die letzten 40 Jahre schon hat, bis hin zum 16-Jährigen, der seine Leidenschaft dafür findet. In Amiland ist es tatsächlich so, dass ich mal sagen würde, dass sich das alles so in einem Alter zwischen 25 und 50 bewegt. Und die Leute waren schon, die Älteren waren damals schon so richtig in Moped-Clubs drin. Das ist ja erst in den 70er Jahren in Amiland drüben aufgepoppt. Und dann auch nur in bestimmten Bundesstaaten. Also die Regelungen sind auch in allen Bundesstaaten anders. In manchen Bundesstaaten brauchst du noch nicht mal eine Registrierung. Brauchst du auch keinen Führerschein dafür. In anderen Bundesstaaten kriegst du einen Aufkleber drauf zur Registrierung. Wiederum anderen hast du ein Nummernschild. Was es natürlich zu reisen nicht einfach macht mit dem Moped, wenn du jetzt zum Beispiel in Rhode Island wohnst, wo es, glaube ich, keine Registrierung benötigt und damit durchs ganze Land fahren willst, das geht nicht. Da wirst du deine Probleme kriegen. Aber eigentlich wirst du nicht unbedingt angehalten. Also
es gibt eine riesige Szene. Das ist schon mal ein Fakt.
Es gibt so riesig, nicht vergleichbar mit der Szene in Deutschland oder Österreich oder Schweiz. Sie ist da, aber sie ist hardcore. Sie ist so richtig hardcore und du musst suchen. Du wirst sie nicht durch Zufall irgendwo rumfahren sehen oder du wirst keine Mopeds mal in... auch in Amiland, da reist niemand mit einem Moped mal ein paar hundert Meilen. Das macht keiner. Die machen einmal in der Woche ein Ride-Out. Das nennt sich dann Moped Monday oder Ride-Out Wednesday oder was weiß ich, wie es heißt. Und dann treffen die sich auch, das sind dann auch 20, 30 Leute und dann wird durch Detroit gefahren. Irgendwo hin, dann wird dort was gegessen und getrunken und dann fährt man wieder zurück, dann im Dunkeln. Und das ist wirklich, das ist ganz anders. Da haben die wirklich so eine Tradition entwickelt mit diesen wirklich regelmäßigen Rideouts. Hat mich schon fasziniert. Die Leute sind super nett. Und so habe ich quasi meinen Fuß in diese Szene reingesetzt und wurde dann halt natürlich, wo fährst du als nächstes hin? Ich so, weiß nicht, Pittsburgh.
Musst du Bill besuchen, Bill in 200 Kilometer entfernt.
Ja, ja. Wir kennen Leute in Pittsburgh. Ah, okay. Wir kennen Leute in Toledo, wir kennen Leute in New York. Also du bist dann, ich war da unglaublich connected. Ich bin auf meine erste Moped-Rallye gefahren, von Detroit aus dann. Die war ein paar Tage später und die war in Michigan, in Kalamazoo, in der Nähe vom Lake Michigan. Und ich habe niemanden gekannt. Hab dort aber natürlich auch wieder zwei, drei getroffen, die ich vorher in Detroit getroffen hatte oder die mir da schon über den Weg gelaufen sind. Das heißt, ich habe schon so ein paar bekannte Gesichter gehabt, die sich dann auch mega gefreut haben, dass sie mich hier treffen und so. Der Veranstalter war völlig verblüfft, weil ich mich von zu Hause aus schon für die Rallye angemeldet hatte, weil ich ein T-Shirt haben wollte.
Ja.
Und die konnten auch damit gar nichts anfangen mit der Adresse und dann habe ich denen nur gesagt, ich so, nicht schicken, ich hole mir das irgendwie. Und so hat das angefangen dann und dann haben die eine Tombola gemacht, abends und ich hatte ein paar Tickets und die Tickets halt mal in die Tombola reingeschmissen und habe dann dieses Ruffle Bike gewonnen, also das Tombola Moped habe ich gewonnen.
Nein.
Und was für eine abstruse Situation eigentlich so, weil ich dann, weil ich so, was soll ich denn mit dem Ding machen? Ich kann es ja noch nicht mal mitnehmen.
Was war das für eine Marke oder was war das für ein...
Eine Moto Morini Pacer. Halt auch nur Moto Morini, das ist ein italienischer Hersteller. Alle Mopeds in den USA sind alles durch die Bank weg, alles europäische Mopeds.
Ah, okay, ich hätte jetzt mehr gedacht Japan, aber okay, Europa.
Nein, Japan auch, also viel Honda.
Ah ja, klar.
Honda haben sie ganz viele verschiedene, aber dann haben sie, also Puch ist wirklich das Nonplusultra da drüben.
Ehrlich?
Also ganz, ganz,
Cool.
ja, Puch Maxi ist das. Die Puch ist ganz, also Puch als Marke ist ganz hoch im Kurs. Dann hast du Tomos, Moto Bekan, Peugeot, also eigentlich alles, was es in Europa auch gibt. Garelli aus Italien, Moto Morini, also es gibt so viele Marken und auch viele Marken, die ich gar nicht gekannt habe. Wie, was gab es denn alles? Bronco und also zum Beispiel gibt es drüben auch die Prima 5, die Herkules Prima 5, so wie wir sie kennen. Die heißt aber da drüben nicht Prima 5, sondern die heißt Eagle.
Oh,
Und
der Adler.
ja, das klingt ja natürlich viel amerikanischer, aber ist genau das gleiche in
Ja.
Grün. Viele, viele Mopeds, die ich vom Namen her, wo ich die Marken nicht kannte, habe ich keine Ahnung, was es ist. Die hatten aber einen Sachs-Motor, den 504 oder 503 Motor drin.
Hast du auch kennst du diese italienische, diese Fantic heißt die, glaube ich? Fantic?
Fantic hatten sie auch, haben
Da
sie
gibt es ja einen
auch.
Shopper von, ne? Da gibt es ja einen richtigen Langgabelshopper, ein richtig
Das weiß
geiles
ich
Ding.
nicht, aber ich habe.
Hat hier einer einen Kalf. Also wahnsinnig geiles Geschoss.
Also die haben auf jeden Fall ganz, 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 also ganz viele europäische Marken und dann deutsche Marken. Die einzigsten, die, glaube ich, wirklich bewusst nach USA exportiert haben, das war Kreidler.
Aha, wow.
Die Flori zum Beispiel.
Die Stuttgarter, oder? Sind wir doch.
Kreidler kommt Stuttgart, ja. Also nicht Stuttgart genau, sondern wo? Convestheim, glaube
Ja,
ich.
genau, stimmt. Ja, da kommen die ja, Kreidlerwerke, ne?
Ja, und ja, war auf jeden Fall interessant. Ich habe ein paar Zünder abgesehen. Es ist aber so, dass alles, was da drüben rumfährt, ist Automatik-Mopeds. Es war nicht erlaubt, also es durften keine Mopeds verkauft werden, die manuell Schalter waren. Und mir wurde erklärt, mehrfach von mehreren Leuten, dass mein Moped eigentlich kein Moped ist, weil ich habe eine manuelle Handschaltung. Das heißt, ab dem Moment, wo das ein manueller Schalter ist,
Ist ein Motorrad.
ist es Motorrad.
Na gut, aber
Und dann
das
musst
so,
du das.
hast du großes Nummernschild und alles. Also, Führerschein hast du wahrscheinlich auch.
Nö. Sag
Okay.
ich mal so.
Gut, Olli, pass auf. Also wir müssen jetzt, also was mich nochmal wirklich, also erstmal, Leute, guckt euch seine Videos an oder auch die Bilder die Beiträge bei Insta. Das ist sehr inspirierend. Aber Olli, du hast es gerade erklärt, du hast wunderschöne Begegnungen gehabt und auch diese oft dokumentiert. Wilde Abende, wilde Partys. Aber ich habe auch gesehen, du sitzt manchmal auch alleine und du hast nur ein Tarp bei gehabt, nicht ein Zelt, sondern so ein Tarp, ne?
Nein, nein, nein,
Oder
nein.
hast du ein Zelt bei?
Ich habe ein Zelt dabei gehabt, ja.
Aber auf jeden Fall hast ja auch mal einsame Stunden gehabt. Auf diesem Riesentrip, was sind da für Momente
Natürlich.
abgelaufen? Wenn du am See saßt, scheiß Wetter, es regnet draußen, vielleicht sogar eine Panne vorher noch gehabt. Wie bist du damit umgegangen, um dich wieder zu motivieren?
Ich komm ganz gut mit mir selber klar. Also, ich. Weiß nicht, also einsame Stunden hast du ganz viele, wenn du auf dem Moped sitzt. Und
Ja klar, gut, da fahrt er schon.
da fährst du durch Kansas durch stundenlang, oder Nevada, die Route 50. Da hast du stundenlang kein Baum, kein Haus, nichts, null, nada. Und ich habe das, ich. Also du hast da ja auch keinen Verkehr. Die Route 50 ist ja auch die Amis nennen sie ja die einsamste Straße der Vereinigten Staaten. Und um das jemanden zu veranschaulichen, sage ich immer ganz gern, du könntest dich auf die Straße setzen und dort einen großen Haufen hinmachen. So. Und selbst wenn ein Auto kommt, Du siehst es ja schon Meilen. Das sind ja nur kerzengerade Straßen. Du siehst es ja schon meilenweit. Das Auto braucht noch mal eine Viertelstunde, bis es bei dir ist. Es ist unfassbar, diese Weiten. Einsam. Klar, weiß ich nicht. Ich bin viel an Seen, habe ich übernachtet. Manchmal wäre es natürlich lieber gewesen, ich hätte jemanden dabei gehabt, aber nicht, weil ich mich einsam gefühlt habe, sondern einfach, um manche Momente einfach zu teilen, weil sie einfach so unfassbar schön waren.
Ja, kann mir vorstellen.
Wenn du abends vorm Zelt sitzt und du hast um dich rum Tausende von Glühwürmchen, gerade was im Osten in Massachusetts oder Pennsylvania, also so viele Glühwürmchen, da kriegst du den Mund nicht mehr zu. Also wirklich, ich hab das genossen, ich habe auch die Einsamkeit genossen und habe natürlich auch jede...
Wobei du auch öfter besucht hattest, also das eine oder andere Eichhörnchen oder Vogel hat sich bei dir dann doch gezeigt. Ne? Also du könntest doch Tierfilmer werden, Olli.
Ja, du, ich hab Freunde, die haben... das waren halt alles, klar, ich habe ja im Zelt hier diese Chipmunks, habe ich im Zelt gehabt, hätte eins sogar fast im Zelt eingerollt morgens, als ich habe es noch quieken hören. Und meine Freunde haben mich so dann doch ganz gern so als diese Walt Disney Prinzessin betitelt, weil hier, die fängt an zu singen und dann kommen die Vögel aus dem Wald, ja, und ja, die Kaninchen, genau, und die Eichhörnchen und so. Und genau so hat sich das wohl, kam das wohl teilweise auch so rüber, weil ich halt wirklich unglaublich viele Tierbegegnungen gehabt habe, positive wie negative.
Was heißt negativ?
Und ja, also du hast halt deine schwarzen Witwen. Du hast halt Klapperschlangen, du hast halt du hast halt so viele Tiere, über die man sich in Europa keine oder bei uns in Deutschland keine Gedanken machen muss. Was haben wir für giftige Schlangen? Wir haben die Kreuzotter, und das war es dann auch schon, glaube ich. Als Spinnen gefährlich, ja, mal nichts, was dir wirklich gefährlich werden könnte, also vielleicht schmerzhaft, aber nicht. Und Mexiko war mein, also als ich bin ja über Tijuana nach Mexiko eingereist. Und mein erster Morgen war ich belagert von Hühnern, die ganze Zeit auf mich eingepickt haben. Ich war jetzt eher lustig als gefährlich. Okay. Ja, aber dann zweiter Morgen, als ich das Zelt eingepackt habe, hatte ich wohl unter meinem Zelt einen Skorpion, den ich quasi beim Einrollen vom Zelt schön in die Hand genommen habe und der mir dann einen Servus dagelassen hat, schön in die Hand gestochen hat. Es war recht unangenehm. Am nächsten Tag bin ich morgens vom Hund gebissen worden, als ich da über diesen Holper-Feldweg gefahren bin. Am dritten Tag Biene in den Helm geflogen und in die Schläfe gestochen. Also du bist da nicht, du bist halt natürlich ja, der Natur. Ja, du bist der Natur so viel ausgesetzt. Du hast keine Zeit, einsam zu sein.
Nein, das glaube ich dir, Olli. Und wie gesagt, auch schon mit der Fahrt, du musst dich da ja auch, das ist ja auch, ich glaube, das ist ja diese Freude an dieser Fahrt selber, was das ja ausmacht, ne? Diese berühmte Wiederentdeckung der Langsamkeit, dieses Genießen auch und dann einfach mit seinen Gedanken auch alleine zu sein, ist ja auch eine wunderschöne Sache. Wird aber ab und zu durch Pannen unterbrochen, das Dahindenken. Hast du Pannen gezählt, Olli?
Am Anfang ja. Ich glaube, ich war noch nicht mal raus aus Deutschland. Also bis Hamburg hatte ich, glaube ich, schon 7 oder 8 Pannen. Viel Kleinigkeiten, was dann mal da wieder die Düse im Vergaser verstopft ist oder keine Ahnung, mein Kabelzug, Bremszug oder so reißt. Das hast du aber immer. Das sind so Kleinigkeiten, die habe ich irgendwann nicht mehr gezählt. Aber du hast dann auch größere Sachen, wie dann insgesamt ist mir mehrfach 3-mal der Achsbolzen hinten, also die Achse hinten gebrochen. Ich habe einen Platten, also so einen Sofortplatten gehabt, wo die Luft schlagartig rausgeknallt ist. Und das halt bei Vollspeed auf dem Highway. Nicht lustig, das hat mich fast, hätte ich gecrasht.
Aber Motor hat gehalten, also den zweiten Motor hast du den nicht gebraucht, oder?
Nee, Motor, der zweite Motor liegt immer noch in den USA.
Okay.
Ich bin immer überlegen, ob ich jetzt vielleicht einfach den Rest vom Moped ein anderes hinterher schicke. Dann hätte ich
was ist denn mit dem anderen geworden, was du gewonnen hast? Liegt das auch noch da?
Das steht auch noch drüben, aber das ist ja vom Wert her, das hätte sich ja überhaupt nicht gelohnt, das hier rüber zu schicken, weil da ist wieder Versand 4 oder 5 Mal so teuer als das Moped selber.
Okay, dann bist du im Süden der USA, wo bist du denn wieder zurückgeflogen? Nach Europa, muss man ja erstmal sagen, nicht nach Deutschland, sondern nach Europa?
Also ich bin von Oaxaca, vom südlichsten Punkt von Oaxaca wieder zurück nach Texas. Ich wusste erstmal nicht, ob mich die Amis wieder reinlassen. Das ist so ein bisschen schwammig, das weiß man nicht so. Wie viel Pause muss zwischen den beiden Besuchen sein? Haben mich auf jeden Fall reingelassen, war auch wieder eine einstündige Prozedur, bis das alles durch war. Und dann ging es weiter Richtung Westen. Dann bin ich dann über New Mexico, Arizona, nochmal ein Stück über Utah, bin nach Las Vegas noch gefahren, habe noch versucht, Millionen zu gewinnen. Kläglich gescheitert. Aber habe dann im Endeffekt dann von San Diego wieder zurück verschifft. Oder besser ist nicht zurück, sondern eher nach Portugal.
Oder?
San Diego ist an der Westküste.
Meine ich auch.
Westküste.
Frisco, unterhalb von Frisco ist es.
Ja, es ist direkt oberhalb von Tijuana. Also du hast noch 20 oder 30 Kilometer, dann bist du an der mexikanischen Grenze.
Und warum von dort aus nicht direkt nach Hamburg, wie es gehören würde?
Ja, weil ich... Wie sich es gehören würde. Also ich wollte.
Du wolltest nicht unbedingt schnell nach Deutschland, wo wollte ich es eigentlich ausdrücken? Du wolltest nicht gleich schnell nach Deutschland zurück.
Aber nee, ich hatte noch Zeit und ich wollte tatsächlich nicht innerhalb von ein paar Tagen wieder zu Hause sein. Wäre ich zum Beispiel nach Frankfurt geflogen. Dann super, habe ich noch genau 130 Kilometer nach Hause. Und dann ist dieser Trip vorbei. Nee, das wollte ich nicht. Und deswegen habe ich geguckt, dass ich alles nach Portugal kriege. Habe das dann von San Diego, habe das Moped dann zerlegt und in 4 Paketen nach Porto geschickt, weil das die günstigste Variante für mich war. Und bin dann selber eine Woche später von L.A. aus nach Porto geflogen. Dort hat mich ein Kumpel abgeholt. Ein sehr, sehr lieber Kumpel, der Ben, hat mich dort abgeholt. Und weil ich hatte alles zu Bekannten von ihm geschickt. Und das war natürlich ein Riesentheater, weil der portugiesische Zoll etwas merkwürdig ist. Die haben dann auch wirklich Zölle verlangt. Ich habe dann im Endeffekt noch 500 Euro Zollgebühren bezahlt. Ich kann es bis heute nicht nachvollziehen. Nee, für
nothing. Ist ja ein europäisches Produkt. Kommt ja von hier. Ist ja Quatsch.
Ja, aber das haben die nicht. Was die für Angaben von mir haben wollten, die wollten von mir Angaben, Sozialversicherungsnummer brauche ich und meinen Wohnsitz in Portugal soll ich ihnen angeben. Und ich habe denen dann erstmal erklären müssen, dass ich nicht vorhabe, ich bin Deutscher, bin EU-Bürger, ich war in den USA und fliege jetzt nach Portugal und gehe von Portugal langsam nach Hause. Das haben die aber nicht verstanden. Es ist aber auch so, dass ich teilweise wirklich der Meinung bin, die wollten nicht verstehen. Ich wurde auch im Vorfeld gewarnt, Achtung, der portugiesische Zoll ist sehr kreativ. Also dieser portugiesische Zoll, wirklich, fuck you. Darauf werde ich das nächste Mal verzichten. Das mache ich nicht nochmal.
Aber dann die Kiste zusammengeschraubt in Porto.
Und wieder zusammengeschraubt und dann
über
ging's los.
Über einige Tage, Wochen, oder?
Ja, ich war ja Ende März in Ende März bin ich in Portugal gewesen. Mhm. Habe das Moped wieder zusammengeschraubt innerhalb von 2 Tagen. Oder besser gesagt von einem Tag und dann noch ein bisschen Feintuning am zweiten Tag. Und dann ging es mit Ben. Ben hat mir erstmal die ersten 300, 400, 500 Kilometer hat er mir eine Mitfahrgelegenheit im VW-Bus gegeben, weil es einfach seit Tagen nur ununterbrochen geregnet hat. Und dann, jeder weiß, der mit dem Zweirad unterwegs ist, wie viel Spaß das macht, bei Regen zu fahren. Und ich hatte dann auch einfach keinen Bock mehr.
Klar.
Und dann habe ich eine kleine Mitfahrgelegenheit gekriegt bis Spanien. Und bin dann, ich musste ja, also das Einzige, was bis dato klar war, dass ich am 20. April wollte ich in Furtwangen sein. Habe mich nämlich dort schon frühzeitig mit meinen Moped-Freunden verabredet für die letzte Etappe, weil die haben mich ja auch auf der ersten Etappe. Meine erste Etappe ging ja auch von Aachen nach Furtwangen.
Olli, du bist wieder ein bisschen dicht am Mikro. Du musst noch ein bisschen
So,
aufpassen.
mache ich
Jetzt
so.
ganz frisch wieder.
So, als ich losgefahren bin, haben mir meine engsten Moped-Freunde eine Eskorte gegeben nach Furtwangen. Und dann haben wir da nochmal gefesselt. Die sind am nächsten Tag nach Hause gefahren. Ich bin weitergefahren. Dann haben wir gesagt, dann machen wir das Ganze rückwärts auch. Wenn ihr Bock habt, kommt runter nach Furtwangen. Wir treffen uns dort am 20. Mal, hauen nochmal gemeinsam auf die Kacke und dann geht's am nächsten Tag gemeinsam wieder nach Hause als Geleit. Und so haben wir das dann auch gemacht. Ich bin auch vorher noch kurz bei Mofakult durch.
Ja.
War unglaublich. Ja. Auch ein geiler Empfang wieder. Und das ist ja geil, wenn du zu den Jungs kommst und die gesamte Firma steht also die alle stehen vor der Firma und machen ein Spalier und das war schon geil. Und
Glaube ich.
ja, ich habe ja auf diesem Weg von Portugal quasi nach Deutschland und dann bis in die Schweiz, habe ich irgendwann die 30.000 Kilometer geknackt.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Wahrscheinlich noch irgendwo in Spanien. Und dann bis nach Hause waren es dann gute 31.000.
Ja, Olli, also das muss ich dir wirklich, da muss ich dir hohen Respekt zollen. Deshalb hat mich das immer so fasziniert. Wir sind ja auch auf eine Tour gegangen Anfang Oktober. Du warst da ja auf der Fuel im Sommer. Ne? Vorne auf der Motorradzeitung Fuel war vorne auf dem Titelbild ein Foto von dir. Also Leute, Olli macht super Fotos. Also wie gesagt, guckt euch seine Fotos an bei Insta oder sonst wo. Und da warst du auf dem Titelbild. Und meine Frau und ich, wir saßen schön romantisch am Strand, am Lago Maggiore. Wir hatten die Tour gerade begonnen. Und da habe ich ihr davon erzählt. Und da habe ich das Foto wieder rausgeholt. Also das Bild von dem Titelbild. Ich sage, hier, der Typ da, der fährt jetzt augenblicklich, fährt er in Amerika und so. Also ich bin total begeistert und freue mich auch total, dass du jetzt hier heute mit dabei warst. Leute, seht's uns nach, wenn wir teilweise ein bisschen detailliert in die Mofa-Zeit abgeschweift sind. Es ist eine meiner auch wichtigen Zeiten gewesen, ne? Von 15 bis 18, 19 war das nun mal, man war endlich motorisiert. Olli wird es ähnlich gewesen sein. Dann aber
Ja.
eben mit 40 da oder 42 wieder einzusteigen, finde ich toll. Ich finde es klasse. Ich mag auch immer diese Motorradtreffen, wo ich immer ab und zu hinfahre. Die werden ähnlich ablaufen wie Mofa-Treffen. Wild halt eben und jugendlich, so, das muss man ja einfach sagen. Deshalb seht es uns nach, dass wir da einfach noch mal ein bisschen eingestiegen sind und ich so fasziniert bin, was Olli da auf die Beine gestellt hat.
Ich habe auch Offroad-Experiences gemacht, also so ist es nicht.
Ja,
Wir
ja.
sind in Mexiko mit dem Discovery 1 in Mexiko, also das ist für mich ein Offroad-Paradies. Geh einfach hin, wo du mit deinem Fahrzeug hinfahren kannst und was kein Privatgelände ist,
Ja,
das steht
klar.
dir offen, dahin zu
Ja,
fahren.
klar. Genau. Aber genau, also das muss, also es ist so, wir lieben, also die Leute, die mir zuhören hier, die hier im Podcast Zuhörer sind, die lieben halt vor allen Dingen auch Fernreisen, ja, also genau dort irgendwo hinzukommen, wo andere nicht unbedingt sind. Olli hat das geschafft, hat Strecken abgefahren, wo noch nie einer mit Mofa war, mit Sicherheit. Und deshalb, Olli, möchte ich jetzt hier zum Schluss kommen. Ich möchte mich bei dir bedanken. Ich finde es wirklich toll, was du gemacht hast. Da wirst du dein Leben lang von zehren, nicht nur dein Hintern, sondern auch gerade dein Geist, dein Spirit. Und ich sag's nochmal, deine Follower haben es dir ja auch gedankt. Und es ist ja auch ziemlich stark angestiegen, schätze ich mal, noch während der letzten 12 Monate, deine Volgschaft. Und alle warten darauf, dass du irgendwann wahrscheinlich wieder loslegst. Das ist ja klar.
Das ist die häufigste Frage.
Ja, ne,
Ja.
mach es gut. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute, bleib gesund und munter. Und ich hoffe, wir sehen uns beim
Ja.
Kalf. Ne? Wir haben ja hier sogar fast eine gemeinsame Bekannte, haben wir festgestellt.
Ja.
Vielleicht besuchst du die mal
Altblech.
oder irgendwie ergibt sich mal was. Aachen ist nicht weit von hier.
Ja. Altblechtreffen.
Genau,
Ich
zum
weiß schon.
Beispiel.
Ja, könnte klappen. In diesem Sinne.
Olli, vielen Dank. Bis dann.
Jo, bis dann. Ciao.
So, liebe Leute, das war's mal wieder für heute. Und ich hoffe, dass euch der Einblick in Ollis langsame, aber auf keinen Fall langweilige Welt gefallen und zur Entdeckung der Langsamkeit inspiriert hat. Ich werde auf jeden Fall, sobald ich wieder zu Hause bin, meine Puch aus Jugendtagen, die seit Jahren an meiner Oldtimer-Hallenwand hängt, wieder flott machen und damit den Schwarzwald erkunden. Es müsste ja nicht gleich Alpenpässe sein, gell? Wer noch mehr über Olli wissen will, sollte sich die Zeit nehmen und sich die vielen einmaligen Videos bei YouTube reinziehen. Und natürlich bei Facebook oder Instagram unter UndermotorizedIdiots nachschauen. Bei YouTube findet ihr seit neuestem auch ein Video über mich, denn 4x4 Passion hat mit mir und meinem Defender eine Roomtour gemacht. Tja, und das ist das Video 491 auf deren Kanal. Ich habe wie immer alles in die Shownotes verlinkt. Bitte einfach in die Infos zur Folge schauen. Vielen Dank an euch, die diesen Podcast, wo immer es geht, bewerten bzw. liken, kommentieren, teilen und ihren Lieblingsmenschen empfehlen. Sagt ihnen, sie finden ihn überall da, wo es gute Podcasts gibt, also Spotify, Google und Apple Podcasts, Amazon Music, RTL Plus und so weiter. Denn so kann ich noch mehr Leute erreichen und dadurch weitere Interessante ans Mikro holen, die uns ihre spannenden Geschichten erzählen. Damit ihr auch weiterhin keine Folge verpasst, müsst ihr Landy und Leute auf dem Podcast-Streaming-Dienst eures Vertrauens einfach abonnieren. Ihr erfahrt mehr über Landy und Leute bei Insta und Facebook und natürlich auf meiner Homepage www.landyundleute.com. Meine E-Mail-Adresse lautet hallo@landyundleute.com. Und über all diese Kanäle könnt ihr euch bei mir melden, wenn ihr mal bei mir im Podcast zu Gast sein wollt. Da nun jetzt die Wolken vorbeigezogen sind und hier immer noch die Sonne scheint, wünsche ich euch auch weiterhin einen schönen Sommer. Allzeit gute Fahrt, immer eine Handbreit Luft unterm Differential und die Gewissheit, dass es hinterm Horizont immer weitergeht. Vielen Dank dafür, dass ihr wieder mit mir am Laberfeuer gesessen habt. Es würde mich freuen, wenn ihr auch in 14 Tagen wieder mit dazukommt. Bis dahin, eure Landrade.